Herzlich willkommen zum 602. Mal auf diesem Kanal im Sneakpot. Heute habe ich die Königin von Schottland hier zu Gast, um sich möglicherweise ein bisschen über die Netflix-Serie Rain aufzuregen. Christoph, das wärst dann du.
Das bin ich. Und du bist irgendein x-beliebiger Quarterback, Schrägstrich Prinz, Schrägstrich ist egal.
Ein Quarterback in Schottland. Ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt.
Ja.
Rain. Warum? Wer? Wo?
Ist das wirklich eine Netflix-Serie? Ich bin mir gar nicht sicher.
Das hast du mir im Vorfeld, du hast mir das Gefühl gegeben, das sei so. Ich bin da möglicherweise schief gewickelt.
Da bin ich nicht sicher. Also es ist eine Serie, die ich auf Netflix gesehen habe.
Ach so, daher kam meine Annahme, ja.
Natürlich komplett durchgebinged, wie immer. Nein, habe ich nicht. Diesmal nicht. Wir sprechen heute über etwas, was wir nicht gesehen haben.
Ja, du hast wenigstens reingeschaut, oder?
Ja, natürlich habe ich es gesehen. Ich habe es so weit geschaut, dass ich mir eine Meinung dazu gebildet habe, dass ich in der Sneak aufgestanden und gegangen wäre. Was okay. Man ja selten tut. Aber manchmal tut man es doch. Bei Clever und Smart sind wir gegangen, glaube ich. Und bei noch irgendwas. Ich glaube, Lysistrata, das haben wir auch nicht durchgestanden. Nee,
Lysistrata habe ich zu Ende geguckt.
Echt?
Ja. Also weiß ich, dass ich zu Ende geguckt habe. Da sind aber viele gegangen, also möglicherweise.
Aber ich kann mich tatsächlich an den Inhalten so erinnern. Ich befürchte, ich habe es auch zu Ende geguckt. Egal, das ist jetzt nicht unser Thema. Rain ist unser Thema. Und zwar Rain, jetzt bräuchten wir eine Anglistin, die uns das erklären kann. Ich weiß nicht, ob das anders gesprochen wird als Regen, aber es ist nicht Regen, sondern es ist R-E-I-G-N. Also
Herrschaft.
Genau.
Regentschaft, sowas in der Art.
Ja, Regentschaft, stimmt. Es dreht sich um Mary Stuart, die schottische Königin, und ihre Zeit am französischen Hof. Und es ist eine Serie voll Intrigen und Sex und Gewalt natürlich auch und schöne Menschen.
Ich nehme an, du warst nach Spartacus auf der Suche nach was Neuem in der Richtung, oder? Oder war das jetzt die Fortsetzung von hier diesem hier, King of the Scots, wie hieß er, Bruce, ja. Dings, da wolltest du ja, da genau. Weitermachen? Okay.
Nee, das wollte ich nicht. Also tatsächlich habe ich, oder haben wir, Theresa und ich, wir schauen ja immer eine Serie zusammen und je eine einzeln, also alleine, parallel. Und jetzt haben
Gibt es so ein striktes Reglement, dass das so zu sein hat, oder wie ist das?
Absolut, ja, genau.
Okay.
Na gut, es gibt ja immer Zeiten, in denen sie alleine ist, zum Beispiel in diesem Moment gerade, jetzt schaut sie gerade Velvet, kann ich auch gleich noch was zu sagen, ist schrecklich, aber nicht so schrecklich wie Rain, und wir waren fertig mit The Last Kingdom, ich sprach schon darüber, Wikinger und Sachsen im beginnenden England. Und ja, es mag ein Grund gewesen sein, dass ich mich wieder in so einen Kostümschinken hineingewagt habe. Und wir haben es nicht lang ausgehalten. Also ich weiß nicht, wie lang, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Wir haben nicht mal die erste Folge durchgestanden.
Das ist echt kurz. Jetzt genau. Weiß ich, was du meinst mit, wir reden über Sachen, die wir nicht gesehen haben. Wie viele Staffeln genau. Gibt es? Vier? Drei?
Ja, schon vier. Ein paar.
Ja. Gottes Willen.
Ja, ist schon echt kurz. Aber es war wirklich nicht erträglich. Ich glaube, jetzt kommen die rassistischen Vorurteile meinerseits. Es ist halt echt ultra amerikanisch und zwar unerträglich amerikanisch. Und jede Szene und jeder Blick und jeder Kommentar schreit, wir sind Amerikaner, uns ist scheißegal, was in Europa ist, und wir haben ein bestimmtes Bild von europäischen Königshäusern, und das hat mit der Realität nichts zu tun, aber das ist uns völlig egal. Und das zeigen wir jetzt.
Okay. Das erklärt die Diskrepanz zwischen deiner Bewertung und der IMDb-Bewertung. Sind das alles Amerikaner gewesen, die das toll finden?
Das könnte natürlich sein. Ja, IMDb hat 7,5. Und also Ich glaube, ausgeschaltet haben wir bei einer Szene, wahrscheinlich war das eher sogar früher, wahrscheinlich waren es nur gefühlt eine halbe Stunde, wo Mary, die gespielt wird von einer Frau, die amerikanischer nicht aussehen könnte, wirklich. Also es ist wirklich fürchterlich. Und die einen Faschingsanzug anhat, einen Samtumhang, der also wirklich an Lächerlichkeit, also es ist, die Vampire in Twilight hatten bessere Kleidungsstücke an, die besser gepasst hatten an den französischen Hof. Also es war grauenhaft. Und die kommt also an diesen Hof und wird begrüßt vom französischen König und dem Sohn und ja. Der Sohn übrigens ist auch ein Grund, warum ich es schauen wollte, spielt auch in The Last Kingdom mit. Also hat mir sogar eine Brücke geboten, aber ja, kein sehr guter. Und die treffen aufeinander und das ist exakt wie aus einer Highschool-Serie. So die irgendwie die neue Schülerin trifft halt auf die Gruppen auf der Highschool, so auf die Coolen und auf den Quarterback, der sie gleich anbaggert und also selbst wie die miteinander reden. Die reden in einer komisch flapsigen Art miteinander, die eben wirklich so ausstrahlt, so okay, wir haben wirklich überhaupt keine Recherche. Also wir haben nicht mal den drittklassigsten Geschichtslehrer, den wir uns greifen konnten, haben wir genommen und uns mal sagen lassen, so wie ungefähr das an so einem europäischen Hof so mit Etikette und so abgeht, ja, ist uns alles scheißegal.
Okay. Naja, gut, vielleicht ist, ja.
Vielleicht sind wir dann zu europäisch.
Das, nee, das um ist das halt auch eine Frage vom Zielpublikum wahrscheinlich.
Vielleicht bin ich auch
zu alt, der amerikanische Markt, das so, können wir jetzt dann von halten, was wir wollen. Am Ende ist das ein kommerzielles Produkt, aber naja.
Klar, klar.
Aber ja, dann dürfen wir auch halten davon, was wir wollen. Und das machen wir jetzt auch.
Ja.
Okay. Kennt man da irgendeinen Schauspieler? Ich habe jetzt hier gerade auf IMDb, während du gesprochen hast, habe ich ungefähr, lass mich gucken, 183 der verfügbaren 509 Fotos angeguckt.
Also ich kannte drei.
Okay. Ich kannte keinen in diesen 183 Filmbildern.
Doch, kanntest du. Du kennst einen, und zwar hat er in Discovery mitgespielt. Und zwar der König von Frankreich. Übrigens, die Namen, selbst die französischen Namen, werden alle englisch ausgesprochen. Also selbst deutsch gedubbt, gell? Also der Prinz, der französische, heißt halt Francis.
Ja, genau. Das ist halt
so schlimm.
So heißen die.
Genau, und der König heißt, glaube ich, Henry oder so, ja, nicht Henri, aber egal. Und der spielt in Discovery mit, und zwar diesen Geheimdienstchef.
Sektor
Dingskirchen, genau.
Irgendwas, 10, 50, Sektor, 30.
Irgendeine Zahl, völlig egal, keiner weiß warum und so.
Okay, den erinnere ich. Ja, hier, siehst du, jetzt habe ich ihn da. Was? Jetzt habe ich das Foto, jetzt habe ich ihn erkannt, aber er steht so ein bisschen im Hintergrund. Okay, aber ich sehe ansonsten nur so Milchbubis, so ja, Leute, genau, die aussehen, so, dass sie irgendwie, ja, so 17 sind oder so.
Als wären sie aus einer Highschool-Serie, ja. Genau. Es ist einer dieser französische Prinz. Der hat, wie gesagt, in Last Kingdom mitgespielt und es spielt tatsächlich Batiatus aus Spartacus mit, aber das weiß ich auch nur aus IMDb, ich habe nicht so lange geschaut, dass ich den gesehen hätte. Hätte mich jetzt vielleicht interessiert, was er für eine Rolle hier hat. Also der ist praktisch in Spartacus, ist das so, in der ersten und in der zweiten Staffel, ja, in der ersten und zweiten Staffel ist es so der Hauptantagonist, könnte man sagen. Der Besitzer des Ludus, in dem Spartacus ausgebildet wird. Ja, aber sonst?
Ja, auf Foto 256 war ein bisschen größer zu sehen, aber das hilft jetzt auch nicht mehr.
Wie du ganz richtig sagst, es ist halt, es ist ein austauschbare, total amerikanisch aussehende Highschool-Darsteller und genau auf diesem Niveau findet es auch statt. Und ich habe es nicht bis zum, ich glaube, ich habe es nicht bis zum ersten Sex überhaupt ausgehalten. Ja, schade.
Das heißt also, jetzt haben Theresa und du im Moment keine Serie, die ihr gemeinsam schaut, oder habt ihr schon wieder eine neue gefunden?
Doch, oh, kann ich gleich was zu sagen. Ich wollte jetzt erst noch einen geschätzten, leider verstorbenen Dozenten von mir zitieren. Der hat nämlich so ein Standardzitat gehabt, das hier wunderbar passt. Der hat nämlich immer gesagt, mit wenig Aufwand nichts erreicht.
Wobei, 4 Staffeln mit diesen ganzen Kostümen, das sieht mir schon nach ein bisschen Aufwand aus, mit den ganzen Pferden und so.
Ja, stimmt. Kommt immer drauf an, was man erreichen will. Okay, wir schließen das ab. Ich gebe, 0 Punkte kann man nicht geben, gell? Es ist dann also 1.
Das ist hier unsere Sendung. Ich glaube, Martin hat mal irgendwann minus 10 Punkte vergeben. Also es geht alles.
Ach ja. Ja, nee. Ich weiß nicht, Ja, ich gebe 1 Punkt.
Ja, ich wäre auch ein Vertreter der Tatsache, dass die Skala bei 0 beginnt, also und nicht ins Negative geht, aber.
Ja, das schon.
Okay, 1 Punkt.
Genau, der Beleuchter war nicht besoffen und das auch ist ein Martin-Zitat, gell?
Nee, das ist ein Stefan-Zitat, aber da ist es der Kameramann.
Oder der Kameramann. Genau, wir haben Downton Abbey angefangen gestern.
Ah, okay.
Und dem aufmerksamen Zuhörer wird auffallen, das ist keine Netflix-Serie. Wie kann das sein?
Wie kann das sein? Die Auflösung nach der Droge der Wahl.
Ja.
Was gibt's bei dir?
Ich bin sehr einfallslos. Oh, Mist, ich habe mir die Hände eingecremt. Jetzt kriege ich die Flasche nicht auf. Jetzt werde ich hier verdursten.
Da greift was Blödes. Da greift meine alte Regel, wenn man an den Alkohol nicht mehr rankommt, darf man ihn auch nicht trinken.
Ja, ich bin, da ich aber kein Affe bin, wollte ich jetzt sagen, weiß ich mir zu helfen und habe meinen Schlafanzug genommen. Übrigens, ich habe gerade gelesen, dass jetzt, nicht jetzt, ist schon ein bisschen her, aber es wurde jetzt wieder irgendwo geteilt, die 4. Spezies nach uns in der Steinzeit angekommen ist. Wusstest du das?
Nee, das musst du erläutern. Während ich hier mal meinen Sauer zusammenbaue, das dauert sowieso einen Augenblick. Erklär.
Na, da geht es wohl um irgendeine Affenart. Ich glaube Kapuzineräffchen. Die zum Teil, also natürlich jetzt nicht die ganze, aber eben eine Gruppe.
Ja, Albert Einstein unter diesen.
Ja, es sich zu eigen gemacht hat, eben Steinwerkzeuge zu benutzen und eben nicht nur mal so zufällig, sondern eben so es sich zu eigen gemacht zu haben. Und cool. Das sind eben schon, ist schon die 4. Affenart, die das macht und damit sind sie halt in der Steinzeit angekommen. Hm? Und wenn man jetzt sagen möchte oder einwerfen möchte, ja, das ist ja auch nur eine Gruppe und nicht alle, dann möchte ich anfügen, oh, jetzt kommt ein Exkurs, wir Menschen sind ja auch nicht immer parallel in der gleichen Zeit gewesen. Also zum Beispiel gab es bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch Gegenden, in der Menschen noch in der Eisenzeit gelebt haben. Die eben, ich glaube, es gibt jetzt sogar noch welche. Ne?
Es gibt noch Inseln im, hatte ich neulich, war so ein Artikel auf Spiegel Online.
Ja, genau, die sind sogar noch nicht mal in der Eisenzeit, in der Metallzeit angelangt.
Alle Leute, die immer auf die Insel fahren, werden immer erschossen.
Ja, genau, mit Pfeilen schon. Nee, ich meine, die sind sogar noch in irgendeiner Steinzeit. Ich meine im Mesolithikum sogar. Also ziemlich, ja, schon krass, gell? Wenn man sich das vorstellt.
Ja, das ist absurd. Ja. Nee, aber es ist ja auch klar, ich meine, weil jetzt irgendwo in Paderborn einer denkt, das hier mal geil mit dem Stein, das mache ich jetzt mal und das irgendwie dann allen seinen Kumpels erklärt, heißt es halt nicht, dass es irgendeine Auswirkung auf den Typen irgendwo, weiß ich nicht, hinten bei Ungarn hat oder in Afrika oder in Asien oder sonst
aber, wo. Aber muss es eben auch nicht. Also es ist eben trotzdem eine Errungenschaft dieser Spezies.
Ja, und es gibt ja für uns dann auch kein, also du findest dann irgendwie so Steindinger und datierst die so grob auf ein Jahrhundert oder
überhaupt.
Ja, genau, oder auf 300 Jahre oder so und dann findest du irgendwo anders auf der Welt noch irgendwas und datierst das auch so grob auf 300 Jahre. Ja, natürlich ist das nicht gleichzeitig, also
genau.
Vollkommen egal. Kannst du auch hinterher nicht mehr sagen. So, ich habe jetzt Zitrone und Zucker gemischt. Jetzt werde ich hier noch eine frische Flasche Bourbon öffnen, die wir auf der Party nicht aufgemacht haben. Da können wir nachher auch noch drüber reden. Ja, da greift sie wieder die Regel. Wenn du an den Alkohol nicht rankommst, sollst du ihn nicht trinken.
Ja, warum haben wir die Flasche Bourbon nicht aufgemacht?
Ich weiß es nicht. Weil wir, glaube ich, immer Rye gesoffen haben, wir verrückten Hühner.
Nee, wir haben angefangen mit einem ganz teuren Bourbon, weil wir das ja auch vorhatten. Ah, das hatten wir schon beim Umzug, hatten wir gesagt, mit dem hören wir jetzt auf und den werden wir dann bei der Einweihungsparty weiter trinken.
Nee, da ging es um den Rye.
Ach, war das ein Rye?
War ein Rye, ja.
Also ich meine auf jeden Fall diesen schweineteuren, den du irgendwo mal abgestaubt hast.
Ja. Ach, habt ihr das gemacht? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, das haben wir natürlich rituell begangen am Anfang.
Sehr gut. So, und jetzt habe ich da also Zuckersirup, Zitrone, Bourbon und jetzt kommt da noch ein Schluck Rotwein rein, weil die Flasche auch noch offen ist und dann ist das ein Continental Sour. Also ein Whisky Sour mit einem Rotwein Float. So, fertig ist er. Jetzt kann es weitergehen.
Sehr gut. Nur ohne Ei.
Der ist jetzt ohne Ei, ja.
Ja.
Ja, wohl. Hätte ich noch shaken müssen, das hätte jetzt den Rahmen gesprengt.
Also ich habe gar nicht gesagt, was ich trinke. Ich trinke Basil Hayden's.
Oh, auch schön. Auch ein Bourbon.
Mhm. Ja. Und Beam.
Ja. Diesmal ist mir das mit dem Float besser gelungen. Ich nicht so wild geschüttet habe und das sogar ohne Löffel. Gut aus. Cheers.
Cheers.
Was haben wir als nächstes? Mein Listenplan-Laptop ist ausgegangen.
Ich habe noch eine Serie angefangen und abgebrochen.
Das ist heute irgendwie das Thema.
Schön, gell?
Ja, was war es denn?
Jetzt muss ich nachgucken, dass ich wirklich sicher weiß, wie sie heißt. Ich glaube, sie heißt Die Unsterblichen.
Das hast du zumindest so ins Dokument geschrieben.
Dann wird das wohl so sein.
Okay, ich werde mir das IMDb, während du sprichst.
Das ist eine Netflix-Serie, die schon oft von uns gepriesene Stärke von Netflix-Serien ist ja, dass man aus Ländern dann Serien sieht, aus denen man sonst eben keine Filmprodukte sieht.
Naja, ich ahne schon, dass das von wo weiter herkommt. Der Originaltitel lautet, ich butcher das jetzt bestimmt, Yazamayanlar.
Oh, das war immerhin so gut, dass man erahnen kann, was für eine Sprache es ist.
Keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht, was es für eine Sprache ist.
Es kommt noch nicht von so weit her. Es ist aus der Türkei.
Ah, okay.
Und ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie irgendetwas Türkisches vorher gesehen. Lass mich lügen, aber ich glaube, ich habe noch nichts Türkisches gesehen.
Ist nicht dieser berühmte Superfilm Tod aus der Türkei? Der längste Film Tod aller Zeiten? Kennst du den nicht?
Nee.
Es gibt so, ich weiß auch nicht, ob das wirklich mal ernst gemeint war, aber wenn du das irgendwie googelst, wirst du den sicher schnell finden, sowas wie Epic Film Death oder so, wo irgendwie so ein Typ erschossen wird und der stirbt dann so anderthalb Minuten lang vor sich hin. Ich glaube, das ist aus der Türkei. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich aus der Türkei mal gesehen habe. Sehr trashig, ja, gut, sowas, aber sehr unterhaltsam. Sowas
kennt man ja aus Opern, dass da Menschen erschossen werden oder irgendwie umgebracht werden, abgestochen werden und dann noch ganze Arien singen.
Ja, so in die Richtung geht es. Nur, dass es halt sehr, sehr trashig ist.
Okay, ja, das scheint alles zu sein, was in der Türkei, also das hier jedenfalls auch. Also es ist eine Vampirserie und ja, das Vampirgenre hat ja mit Twilight ziemlich gelitten, muss man sagen. Um nicht zu sagen, es ist quasi zerstört worden oder fast zerstört worden oder lächerlich gemacht worden. Das Vampirgenre war ja früher so eine Gothic-Spielart. Gell? Und durch Twilight, Twilight ist ja eine Parabel, eigentlich, hat ja eigentlich mit Vampiren gar nichts zu tun, sondern Vampire sind ja nur ein Vehikel dafür, was die Stephanie Meyer an ultra-christlicher Propaganda von sich geben wollte, eben so diese Zähmung des Tiers, bla 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 bla, gell? Und ja, und die Vampire mussten halt dafür herhalten. Auf ziemlich ungeschickte Weise und die hat damit halt ein Vampirbild geprägt, was mindestens unwürdig ist. Und ja, so habe ich jetzt mich dieser Vampirserie angenommen und habe gedacht, naja, vielleicht können sie sich davon befreien, die haben ja keinen christlichen Hintergrund immerhin. Mal gucken. Und ja, in gewisser Weise tun sie das auch. Aber richtig gut ist es nicht. Also, Was mir, glaube ich, ein bisschen aufstößt, ist so ein, das ist jetzt auch wieder in gewisser Weise rassistisch, aber so ein, so eine typisch türkisches Macho-Denken oder so. Ja, also es ist so, so ganz seltsam, so die gerade die Männer sind so komisch dargestellt, so für uns irgendwie aus der Zeit gefallen oder aus der Kultur gefallen eben. Und haben eben so eine, so ein komisches Macho-Verhalten, was jemand, der Vampirfähigkeiten hat, echt nicht bräuchte. Also was einfach nicht glaubhaft ist, dass die das haben. Also es spielt zwar in Istanbul, klar, aber warum sollten die hier so den Klischee Macho, jetzt meine ich mit Macho nicht den spanisch-italienischen Macho, gell? Das ist eine andere Sache, sondern es ist eben eher dieser, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, das Klischee eines typischen türkischen Mannes, gell? Das, was ja auch, ich habe so einen Türken noch nie kennengelernt, aber es ist halt auch nur ein Klischee.
Ja, ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst, aber ja.
Und es macht es halt irgendwie komisch anzuschauen und auch unangenehm anzuschauen. Weil die Männer sind schon auch nicht als die Protagonisten gedacht, sondern es ist eher eine Frauenprotagonisten oder Protagonistinnen, sagt man das, ich weiß es nicht. Serie, jedenfalls soweit ich es geschaut habe, ich habe es ungefähr so, naja, die üblichen 2 bis 3 Folgen geschaut. Aber ja, es bleibt irgendwie dominiert von diesen echt unangenehmen Männern. Also die so komisch, auch so irgendwie läppisch und lächerlich sind. Da ist so einer, das ist so der so praktisch der König der Stadt, ja, oder der der Prinz hat man früher gesagt, bei Embraced, eine wirklich gute Vampirserie, von der es nur eine Staffel gibt, der Prinz von Istanbul. Und der ist halt einfach ein lächerlicher Typ. Also, und ich denke so, was soll denn das? Strahlt nichts aus. Also, wenn man's Vural Öger hätte spielen lassen, ja, das wäre sowas von viel besser gewesen, weil der eben, klar, der ist auch ein Klischee-Macho und türkischer, aber der hätte was ausgestrahlt, wo du sagst, ja, dem nehme ich das ab, dass er irgendwie so eine Art von, ja, Vampire sind ja so eine Art Untergrundaristokratie. Und Vural Öger hätte ich das abgenommen.
Muss ich den kennen? Aber,
ja, nee, musst du nicht zwingend kennen. Das ist der Chef von Öger Tours und von einigen anderen, also der ist jetzt gerade super bankrott gegangen, so über die letzten Jahre, aber jetzt halt richtig, jetzt wo Thomas Cook pleite ist, weil die doch eine Tochter von denen waren. Und der war einer der Löwen bei Höhle der Löwen, deswegen kennt man den so im deutschen Fernsehen.
Ja, okay. Ja, da habe ich keine Aktien drin.
Ja. Ja, ist mir jetzt auch nur so spontan eingefallen, als irgendein Türke, der irgendwas Aristokratisches an sich hat. Also es
okay, es ist halt mittlerweile ja. Übrigens die längste Todesszene, schlechteste Todesszene ever rausgesucht. Und weil ich ja dachte, dass es das einzige Türkische sei, was ich gesehen habe, dann habe ich gefunden. Sie gibt's auf YouTube unter dem Stichwort Worst and Longest Death Scene Ever. Und dann dachte ich, die blonde Frau, die da schießt, jetzt sieht das vielleicht doch alles gar nicht mehr so türkisch aus. Muss ich doch mal gucken, von aus welchem Film das ist. Bisschen Recherche später, es ist aus dem Film Karate Girl. Da dachte ich, okay, ist vielleicht doch nicht türkisch. Habe ich den recherchiert. Dieser Film ist von 1973 und ist tatsächlich aus der Türkei.
What?
Und der enthält die schlechteste und längste Todesszene ever.
Aber sag mal, Todesszenen, also Leute, die irgendwie erschossen werden und dann lange brauchen, bis sie tot sind, das gibt's doch immer wieder.
Ja, aber der wird in Zeitlupe erschossen und einfach irgendwie 5-mal und es ist halt nicht lang, es ist nur einfach, also es ist auch lang, aber es ist auch völlig absurd. Und weil der so schlecht spielt und man weiß nicht genau, was es sollte. Vielleicht war es 1973 irgendwie cool oder witzig oder so. Heute wirkt es einfach nur noch trashig.
Übrigens, da fällt mir ein, was ich noch gesehen habe. Ich habe auch noch was Gutes gesehen. Jetzt ist aber schon ein bisschen her. Wir haben schon 1000 Mal drüber gesprochen. Nee, habe ich natürlich schon mal gesagt. Full Metal Jacket. Was ein fantastischer Film.
Jetzt, wieso guckst du den, wenn jetzt alle diesen neuen Cut von Apocalypse Now gucken?
Weil ich kein großer Scorsese-Fan bin.
Okay.
Ich glaube, ich habe Apocalypse Now einmal gesehen, das reicht mir auch. Also.
Nee. Ist das Scorsese? Bist du dir sicher?
Ziemlich sicher, ja.
Nee, das ist Francis Ford Coppola.
Ah, du hast recht, das ist Coppola. Ja. Naja, gut. Gibt andere Coppola-Filme, die ich lieber mag. Also einen.
Okay, also du hast Full Metal Jacket gesehen.
Ja, nee, wollte ich das nur mal kurz reinwerfen. Möchte ich gar nicht lang drüber reden, aber das ist einfach so ein toller Film. Der ist so gut gealtert. Und er hat auch Szenen, wo Leute lange sterben. Deswegen habe ich jetzt gerade dran gedacht. Aber zum Teil sterben sie auch ziemlich schnell.
Ist doch dieser, ist das nicht Full Metal Jacket, wo dieser Sniper den einen, der da in der Mitte liegt, irgendwie ewig lang zerlegt?
Immer wieder anschießt, genau. Ja. Deswegen dachte ich da eben gerade dran. Ja. Aber ich glaube, ich habe neulich schon mal, als ich über Spartacus gesprochen habe.
Ja,
genau. Immer wieder. Ja, nee, also die Unsterblichen, ich fürchte, das wird nicht das erhoffte Vampir-Revival, auf das ich gehofft hatte. Was für mich, muss ich sagen, der letzte, man mag mich dafür verdammen, aber der letzte Vampirfilm oder Vampirfilm-Franchise, was ich ernst nehmen konnte, war Underworld. Ist zwar total Popcorn-Kino und Action-Kino. Ja,
war spannend und sah gut aus.
Genau, war spannend. Ja, und die haben eben diese Vampirgesellschaft so dargestellt, wie ich das dargestellt haben möchte. Ja, dass es halt Aristokraten sind.
Ja, also ich fand die Darstellung in Underworld, ich weiß jetzt nicht, ob waren sicher nicht alle von den Dingern gut, aber es waren ja auch, wie viele waren denn das? Das waren auch viele, gell?
Ich glaube 4.
Ja, ja.
Oder so.
Aber zumindest der erste war toll.
Ja, nee, fand ich auch gut. Haben wir das nie gesehen, gell?
Möglich, ja, weiß ich nicht mehr so genau.
Nee, habe ich, glaube ich, da war ich in Norwegen und da lief der da gerade und da habe ich ihn geschaut und war total begeistert. Und dann kamen wir nach Hause und es war Sneak und da kam der dann direkt in der Sneak. Da habe ich ihn direkt nochmal gesehen. Und ich glaube, ich habe ihn dann sogar nochmal im Kino gesehen, weil irgendjemand noch mit mir reingehen wollte. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall 3-mal im Kino gesehen.
Da konntest du dann mitsprechen, auf Deutsch und auf Englisch.
Genau.
Hier steht jetzt noch, dass du The Last Kingdom gesehen hast. Hatten wir das nicht schon in der Sendung?
Ja, hat man schon mal gesehen, hat man schon mal drüber gesprochen, schon mehrfach. Ich hab's jetzt nur fertig geschaut und was ich von einer kleinen Begebenheit erzählen, was in Last Kingdom extrem wenig vorkommt, ich kann mich jetzt eigentlich nur an eine Szene erinnern, was unüblich fürs Genre eigentlich ist.
Gibt's nochmal eine ganz kurze Einleitung, was das nochmal ist?
Ja, ist eine, wenn man so will, eine Wikinger-Serie, aber eigentlich eher mit dem Fokus auf die Sachsen oder wenn man sie so nennen will, die Briten, die von den Wikingern überfallen werden und das Ringen um die Macht auf der britischen Insel und so das Entstehen von einem geeinten England.
Okay.
Und es ist zeitlich etwa eine Generation nach Vikings angesiedelt. Und es sind auch einige Personen, die wahrscheinlich auf Personen in Vikings zurückgehen. Ich habe den ohne die Theresa geschaut. Das ist eine von diesen Serien, die ich alleine geschaut habe, weil ich wusste, ich kann ihr das nicht zumuten. Wegen der Gewalt und so. Und eines Abends, es war in der vorletzten Staffel, war sie gerade in der Küche und ich habe sie eben gefragt, ob ich weiterschauen soll oder ob sie schon mitschaut. Sie hat gesagt, nee, sie ist jetzt, glaube ich, irgendwas vorbereitet, keine Ahnung. Und da habe ich eben meine Serie noch weiterschauen können und es war die einzige Folge, an die ich mich erinnere, in der eine Vergewaltigung vorkam und eine Kreuzigung. Also sehr unerfreulich. Und also normalerweise kommen in der Serie, ich kann mich nicht erinnern, dass da eine Vergewaltigung drin vorkam. Also es ist eben nicht wie bei Game of Thrones, dass andauernd Vergewaltigungen sind, sondern es ist wirklich die Ausnahme gewesen. Und ich habe das dann auch so gesagt zu Therese und Therese, ja, würde ich jetzt auch sagen. Erstaunlicherweise hat der Rest der Folge sie aber irgendwie doch angefixt, sodass ich es dann mit ihr weiterschauen konnte und wir die Staffel zu Ende und die nächste Staffel noch komplett zusammengeschaut haben. Es ist also dann zu einer Serie von uns beiden geworden. Was mir im Nachhinein ein bisschen geärgert hat, weil dann hätten wir es auch komplett zusammenschauen können. Aber ja, und ich mochte sie immer mehr. Am Ende mochte ich sie, ich glaube, ich habe ihr 10 Punkte gegeben oder 9 Punkte in IMDb. Ist wirklich so eine Serie, die mir wirklich extrem ans Herz gewachsen ist und wo ich traurig bin, dass ich sie jetzt nicht weitergucken kann. Oder es kommt ja irgendwann noch eine Staffel, aber ja, ich habe jetzt Vikings angefangen, auch wieder zusammen. Da hat die Theresa nach einer Folge gesagt, boah, nee, das wird viel zu langsam erzählt. Das kannst du alleine schauen. Na gut, jetzt schaue ich Vikings alleine und bisher überzeugt es mich noch nicht so stark wie The Last Kingdom. Mal gucken. Und es wird wirklich ziemlich langsam erzählt, muss ich ihr recht geben. Und ich habe jetzt, glaube ich, so eine halbe Staffel geschaut und es kam schon eine Vergewaltigung vor.
Also Last Kingdom auf IMDb auch verdammt gut bewertet, 8,3, ist wirklich hoch.
Und ja, finde ich verdient.
Die 4. Staffel ist jetzt gerade dieses Jahr rausgekommen, also weiß nicht, ob da schon, ich habe jetzt auf die Schnelle nicht rauskriegen können, ob das schon beschlossene Sache ist, dass es weitergeht oder nicht. Aber ja, möglich ist es ja noch.
Doch, ich meine, ich habe was gelesen.
Okay.
Das ist schon.
So, jetzt müssen wir noch auflösen, wie das denn sein kann, dass du Sachen guckst, die nicht bei Netflix sind.
Ja, genau. Warum schaue ich Downton Abbey und Vikings und Expanse bald?
Endlich.
Endlich. Ja, ich habe gestern zu Theresa gesagt, wollen wir erst Science Fiction oder Kostüm schauen? Also Expanse oder Downton Abbey? Und da hat sie gemeint, oh nee, Science Fiction hatten wir ja gerade erst.
Wann?
Na, ich meine, genau, wann? Was meinst du? Sie meinte doch tatsächlich Blade Runner. Da habe ich gesagt, also bitte, das kannst du doch nicht vergleichen, den Film, den du zur Hälfte geschaut hast und dabei schon eingeschlafen bist.
Was? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, nun gut, deswegen schauen wir Downton Abbey. Ja, ich habe Amazon Prime jetzt, etwas, was ich eigentlich erst im nächsten Jahr abonnieren wollte, wegen Picard. Und ich weiß nicht, warum ich es habe. Also ich weiß nicht, wie ich es abgeschlossen habe.
Wait, what? Why? Was?
Ja, ich habe auf meiner Kreditkartenabrechnung habe ich einen Posten gesehen, irgendwie so 69 Euro oder 70, irgend sowas,
ja,
ne?
Sowas, ja.
Und da stand irgendwas mit Amazon Prime. Und da habe ich gesagt, hä, was habe ich denn da gekauft? Und
was habe ich da für Pornos bestellt, von denen ich nichts mehr weiß?
Ja, genau.
Ah, wenn das meine Frau sieht.
Irgendwann Mitte September war das. Also das Datum.
Okay.
Und da habe ich geguckt, ob ich da irgendwas gekauft habe. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre, immer wenn ich was gekauft habe, bei Amazon in der App, dann bevor ich praktisch den ganzen, also bevor ich bestellen drücken konnte,
ja,
kommt erstmal so ein Log-Seite, wo irgendwie, ja, jetzt hier Vorteile, Amazon Prime, mach's jetzt, hier, willst du doch. Und es ist alles farbig und ganz unten steht ganz klein so weiß gedruckt, also dass man es möglichst nicht sieht, nein, danke. Und da habe ich immer ganz bewusst nein, danke gedrückt. Und was ich mir vorstellen könnte, ja, ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber dass ich vielleicht einmal irgendwie zu schnell geklickt habe und da eben nicht nein, danke geklickt habe, sondern so, ja, will ich machen. Aber ich würde doch erwarten, dass man dann nochmal gefragt wird, so, ja, das ist kostenpflichtig, möchtest du das wirklich machen oder so? Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist.
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe Prime schon seit vielen, vielen Jahren und kann mich nicht mehr an den Sign-up-Prozess erinnern. Ich habe jetzt aber gerade mal eben hier in einem Browserfenster, wo ich nicht eingeloggt bin, bei Amazon mal geguckt, was mir denn so angeboten wird. Und da steht, dass es einen 30-Tage-Gratis-Testzeitraum gibt. Das heißt, der Fehler wäre dann wahrscheinlich irgendwann im August passiert oder so.
Ah, okay, das ist gut zu wissen.
Das wäre
weil ich habe nicht dann geschaut und um dieses Mitte-September-Datum habe ich gar nichts gekauft. Also das konnte ich mir gar nicht erklären.
Ja, dann,
ich
dann beim, genau, dann müsstest du im August was gekauft haben, irgendwie so, wo du den Fehler gemacht hast.
Ich habe bei meinem Status Also ich habe dann geguckt, wie mein Status ist, mein Prime-Status. Und ja, da steht irgendwie, ja, Sie sind Prime-Mitglied und am 15. September 2020 wird das nächste Mal abgebucht.
Naja, dann hat da der, hat am 15. September der reguläre, kostenpflichtige Zeitraum begonnen. Dann ist die Frage, ja, also da hast du ja auch bezahlt wahrscheinlich. Dann müsstest du am 15.8. Ja, genau, oder am 16. oder was auch immer, wie viele Tage der August hat, 31, hast du am 16.8. Das Ding bestellt. Vielleicht.
Das ist komisch. Das ist echt seltsam.
Ja, es ist wirklich
strange. Ich verstehe es nicht ganz.
Also ich.
Naja.
Oder deine Frau hat es bestellt, wenn ihr irgendwie gleiche Geräte oder so benutzt oder irgendwie.
Die würde ich ja auch sehen. Ich sehe, was für Bestellung ist. Nur Bestellung von mir.
Ja, nee, ich meine, also, aber da müsstest du nicht zwingend selber geklickt haben, wenn sie vielleicht irgendwie auch deinen Account benutzt oder so.
Ja.
Also der, nee, dann wäre es, das wäre eine Erklärung dafür, dass es in deinem Erinnerungsvermögen
halte ich für unwahrscheinlich, als dass ich mich nicht erinnern kann. Also.
Ja, psch, alles nur Theorien, die ich an die Wand werfe.
Ganz seltsam. Also wirklich, ich war etwas geschockt, muss ich sagen. Ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich wollte Anfang nächstes Jahr sowieso abonnieren, deswegen ja.
Ja, und es kommt die Weihnachtszeit, du brauchst Geschenke, dann kannst du halt alles ohne Versandkosten bestellen, also geht ja. Ja,
genau. Ja, eben ist jetzt nicht so schlimm, aber so ein bisschen komisch finde ich es schon, wenn man es eben nicht selber sich so bewusst dafür entschieden hat, sondern
Und hast du Spotify oder Apple Music? Nee, ne? Dann hast du jetzt Amazon Music, siehst du?
Ah, das wusste ich gar nicht. Also ich habe jetzt praktisch Zugriff auf alle Musik, oder was?
Ja, ich würde sagen, Amazon, also Prime Music ist vielleicht nicht genauso geil wie Apple Music oder Spotify. Die sind, glaube ich, sehr viel kompletter und mit sehr viel größerem Angebot ausgestattet, aber du hast da zumindest schon mal Zugriff auf einiges. Und ja, da wirst du sicherlich auch Sachen finden, die dir fehlen. Aber du hast auf jeden Fall jetzt mehr Musik als vorher, das kannst du auf jeden Fall sagen.
Ich habe mir letzten Freitag erst eine Platte gekauft bei iTunes, das neue Baby-Metal-Album, was an diesem Tag
das hättest du jetzt mal gucken können vorher, ob das vielleicht bei Prime Music ist. ja, also Platte im Sinne von wirklich physische Scheibe oder?
Nee, hast du gesagt. iTunes.
Ja, okay.
iTunes halt, ja.
Ja, ich kaufe ja nur noch
aber eben, Müll. Ich habe eben nicht so einen Streaming-Dienst so, sondern ich habe
doch,
dann,
hast du.
Ja, habe ich, genau, aber benutze ich ja nicht. Aber also ich kaufe mir dann schon die Dateien.
Ja, ich mache das
voll oldschool, ich weiß.
Ja, ich mache das mit Musik, die ich trotz Streaming-Service haben will, kaufe ich auf Vinyl. Und in der Regel kommt dann da irgendwie auf irgendeine Art ein MP3 oder ein AAC oder sowas mit.
Ah, ja.
Und dann habe ich sie dann doch wieder. Und ich habe sie
dann halt auch. Kommt dann da ein Download irgendwie Link oder kriegt man da eine SD-Karte mitgeschickt oder wie ist das?
Also das ist unterschiedlich. Zum einen gibt es bei Amazon ja diesen Service, wenn du bei Amazon eine CD oder eine Vinyl kaufst, dann, ich glaube, das ist nicht immer so, da gibt es auch wahrscheinlich irgendwie Plattenfirmen, die da nicht mitspielen oder so, das weiß ich jetzt nicht genau, aber 9 von 10 Fällen erwirbst du mit dem Erwerb der Platte auch ein Recht, über diesen Amazon MP3-Downloader die MP3s runterzuladen bei Amazon.
Mhm.
Das heißt, du hast dann die physische Scheibe, kommt per Post und noch bevor die überhaupt wahrscheinlich im Paket verpackt ist, kannst du bei Amazon diesen MP3-Downloader anwerfen und kannst die Files runterladen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, selbst wenn du es nicht bei Amazon kaufst, ist, dass heutzutage bei vielen, nicht allen, aber vielen Vinyls, vor allen Dingen bei Universal Music scheint es Standard zu sein. Bei manchen anderen Plattenfirmen ist es immer so, muss man halt gucken, welches es ist. Da liegt dann ein Download-Code einfach mit drin. Das heißt, du packst die Vinyl aus und reißt da die Plastikfolie runter und schüttelst dann mal die Platte raus und meistens fällt dann irgendwie so ein kleines Zettelchen mit raus, wo dann so ein Code drauf ist und eine Webseite, wo du hingehen sollst und dann kannst du dich dort einloggen und im Shop quasi mit Hilfe dieses Codes legst du dann die Platte in den Warenkorb und sie kostet, also die digitale Platte legst du in den Warenkorb und sie kostet dann dank des Codes 0,0 Euro und dann gehst du den ganzen Checkout-Prozess durch und am Schluss kriegst du einen ZIP-File und hast deine Dateien.
Ah, okay. Das heißt, du kaufst im Endeffekt die Platte ganz normal und hast aber den 100% Gutschein dafür.
So ungefähr, genau. Und das ist halt dann ganz angenehm, weil du hast dann sozusagen Best of Both Worlds. Du hast das digitale Ding, genauso wie wenn du jetzt die Files bei iTunes gekauft hättest. Und du hast aber dann fürs Wohnzimmer auch trotzdem noch die schicke Vinyl und kannst da was in die Hand nehmen und hast das große Plattencover und alles, was man da so haben möchte von seinen Lieblingsbands. Das mag ich sehr.
Cool.
Ja, und für alles andere, so Verbrauchsmusik, sag ich mal, Anführungszeichen, oder wo ich mir nicht sicher bin, ist dann Apple Music halt das Ding bei mir. Oder halt Spotify bei anderen Leuten, das nimmt sich ja nicht viel.
Oder Amazon bei mir.
Ja, genau. Ja, das habe ich auch noch, aber das verwende ich tatsächlich nicht. Also, ja.
Ja, wahrscheinlich ist es auch wie mit dem, wie mit der Amazon Prime Video App, dass die eben so ein bisschen schlechter ist als Netflix und einfach ein bisschen weniger Spaß macht. Also geht mir jedenfalls so.
Ja, das würde ich gar nicht mal verneinen. Also der Katalog ist sicherlich kleiner, aber das heißt nicht, dass da nicht Sachen drin sind, die mich hin und wieder sehr flashen. Also da ist auf jeden Fall Expanse drin, da ist die Marvelous Mrs. Maisel drin.
Das ist gut, ja.
Meine Freundin und ich lieben die sehr. Wir haben Stefan versucht damit anzustecken. Das hat nicht funktioniert, der hat es wieder weggelegt, hat er auch irgendwann mal hier in der Sendung besprochen.
Stefan mit irgendwas anzustecken ist auch nicht so einfach.
Ja, okay. Aber also die Bewertungen der IMDb und Presse und so, Kritiker, geben eher uns recht als Stefan, aber das muss ja nichts heißen. Also insofern,
wie? Ich glaube, Stefans Meinung war, dass es ihm nicht gefällt. Also von daher.
Ja, nein, ich meine über die Frage, ob das gut ist oder nicht. Also das Ganze jetzt von vielen Seiten beleuchten. Wir mögen es sehr. Also ich finde die Serie toll. Und da kommt jetzt auch demnächst die nächste Staffel. Also wir sind noch.
Was ist denn das für eine Serie?
Da geht es um eine Frau, nämlich die Mrs. Maisel, in den frühen 50er Jahren in New York. Also noch alles sehr, sehr prüde, sehr, ja, die Frau sucht einen Mann und dann zieht sie die Kinder groß und er macht die Karriere und schafft das Geld ran und so soll das laufen. Und sie ist auch aus einer jüdischen Familie und ihr Vater, gespielt von Tony Shalhoub, also dem Typ, der den Monk gespielt hat, brillant, absolut mega Performance in dieser Serie, spielt ihren Vater und der hätte das gern so, dass das alles so nach diesen traditionellen Werten abläuft. Er selbst ist so ein bisschen trotteliger Uni-Professor. Und sie ist auch verheiratet und hat ein Kind mit einem Typen, der gerne Stand-Up-Comedian werden würde. Das macht er so neben seinem Job, den er in der Fabrik seines Vaters, oder nee, Quatsch, der heißt nicht in der Fabrik des Vaters, er später, am Anfang ist er in irgendeiner Bank und sein Vater hat ihm den Job über einen Kumpel verschafft. Und er verdient eigentlich die dicke Kohle, aber seine Leidenschaft ist so, er möchte gern Stand-Up-Comedian sein und sie unterstützt ihn dabei nach Kräften und er ist aber halt ein absoluter Fail als Stand-Up-Comedian und bombt dann so richtig auf so einem Auftritt, wird ausgebuht, glaube ich sogar, also jedenfalls, das ist der totale Fail, dieser Auftritt, das ist, glaube ich, in der ersten Folge direkt und in diesem Wutanfall trennt er sich von ihr. Und daraufhin ist sie so aus der Bahn geworfen und besinnt sich dann darauf, dass sie die meisten Gags, die er so vorträgt, hat sowieso sie geschrieben, dass sie dann im Alkoholrausch dann mal selber auf die Bühne geht und im so halb betrunkenen Zustand auf der Bühne, sich glaube ich auch noch halb entblößt auf der Bühne und halt einen Gag nach dem anderen da rausfeuert, was im Grunde einfach nur eine Zusammenfassung ihres Lebens in lustigen Formulierungen ist und damit riesigen Erfolg erntet und dann aber auch gleich verhaftet wird noch in derselben Nacht und im Knast landet. Und daraufhin hat sie Blut geleckt und jetzt hat sie natürlich mehrere Probleme. Sie ist in so einer High Society, also ihre Eltern alles gut betucht und sie hat eigentlich kein Geld, aber ihre Familie hat Geld. Und jetzt ist sie den Mann los, ist alleinerziehende Mutter und hat plötzlich eine neu entdeckte Leidenschaft für Stand-Up-Comedy, was für Frauen eigentlich ein Unding ist in den 50ern in New York. Und sie kann das ihren Eltern nicht sagen und sie hat kein Geld mehr, weil der Mann hat das Geld verdient. Sie kann jetzt zwar noch bei Mama wohnen, aber das ist ja eigentlich auch auf Dauer nicht mehr so das, was sie machen möchte. Und also sie ist in ein riesiges Problemfeld geworfen und da muss sie jetzt irgendwie mit klarkommen. Und das ist so Society-Humor und sehr viel auf sprachlicher Ebene und auf so, da machen einzelne Blicke die Witze aus und sie ist toll, ihre Managerin, die dann später dazukommt und versucht, ihre Karriere so ein bisschen in Bahnen zu lenken, ist wirklich fantastisch und Tony Shalhoub, der den Vater spielt, ist der heimliche Star hinter den Hauptfiguren in jeder Szene, in der er drin ist und ja, tolle Serie. Also ich mag die sehr.
Ja, mal gucken.
Muss man halt, also das ist halt was ganz was anderes, als was man sonst so guckt. Also jetzt, wenn du von deinen ganzen Sandalen, Leder und Schmutzdreck und irgendwas Serien kommst, dann ist das ein ganz anderer Ton, der da angeschlagen wird. Aber vielleicht, also ich würde vermuten, dass es bei Theresa vielleicht eher klickt als bei dir, aber ich kann es nicht so richtig beurteilen. Also
Theresa schaut gerade Velvet. Das ist eine Netflix-Serie aus, ich glaube, Spanien, bin mir ziemlich sicher. Ja, spielt in Barcelona. Auch so in den 50ern, soweit ich war. Lass mich lügen. Ich meine, es spielt nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Ja, es spielt in den 50ern. Und Velvet ist eine Mode, so ein, wie nennt man das? So ein Modehaus, Mode. Die so Mode herstellen, so wie Lagerfeld und so. Mhm. Und Chanel und so. Ne?
Red weiter, ich baue noch einen Drink.
Und es ist eine unglaubliche, wie hat man früher gesagt, Schmonzette? Nee.
Ja, doch, doch, so hat man gesagt. Ein schönes Wort. Words to use more often, kommt auf die Liste.
Ich frage mich jetzt gerade, ob ich die. Sagt Schmonzette, dass man drüber lacht oder dass es schmalzig ist?
Ich das weiß
es
gerade nicht. Das will ich sagen.
Ja, genau, das ist es. Eine Schmalzette ist es eher. Also es ist lächerlich schmalzig. Es ist eben so, ja, der eine muss die Tochter des ehemaligen Besitzers heiraten, damit irgendwie die Sache, damit das Unternehmen gerettet wird, warum auch immer. Er ist aber eigentlich verliebt in eine andere, die da auch natürlich irgendwie Schneiderin ist oder sowas. Alle Frauen sind wunderschön. Also wirklich absurd wunderschön. Absolut lächerlich. Und es ist immer mit so einer albernen Musik unterlegt, es ist eigentlich fast das Schlimmste, so eine Fahrstuhlmusik, die zum Teil dann auch viel zu modern ist. So, ich denke so, warum brecht ihr denn jetzt mit den 50ern? Dann zwischendrin auch die Kleidung bricht manchmal mit den 50ern. Habe ich da einmal zu Theresa gesagt, war irgend so ein Model oder Mannequin hieß es ja, glaube ich, damals noch. Oder nee, Modell.
Modell.
Und die stand da eben in Unterwäsche und habe ich gesagt, was ist das für ein BH? Und ich dachte so, ja, warum, was ist mit dem BH? Und ich gesagt, also schau dir doch mal die Körbchenform an, die gab es damals noch nicht. Ja, das ist völlig absurd, es ist halt so eine ganz moderne Körbchenform. So sah das halt nicht aus in den 50ern. Das mag einen vielleicht nicht stören, aber also ich finde, wenn eine Serie von Mode handelt oder wo Mode wenigstens die Kulisse ist, dann sollten solche krassen Fehler halt sollten vielleicht nicht drin sein.
Ich habe vorhin, als du über Rain sprachst, in einem der 280 Fotos, die ich angeschaut habe, irgendwie so Figuren auf so einer Karte gesehen, die sahen auch aus, als wären sie aus Plastik. Vielleicht waren sie aus Holz, aber sie sahen aus, als seien sie aus Plastik.
Ja, genau. Waren sicher aus Plastik. Ja, nee. Aber es scheint insgesamt wohl. Also ich habe auch ein paar Folgen davon mitgeschaut. Ich finde es schwer erträglich, muss ich sagen, aber Theresa mag es. Es geht wohl irgendwie ans Herz. Und es berührt wohl.
Ich bin nicht sicher, ob ich meiner Freundin davon erzählen sollte.
Obwohl es albern und auch lächerlich ist in gewisser Weise und eben auch so völlig übertrieben schmalzig. Aber ich kann schon nachvollziehen. Also es ist so, dass es mir gerade so noch keinen Spaß macht, aber ich kann verstehen, dass einem das Spaß macht. Und es ist also viel, viel angenehmer als diese Feel-Bad Geschichte da, die in der gleichen Zeit in England spielt mit den Geburtshelferinnen.
Oh ja, Gott, wie hieß das?
Call the Midwife.
Ja, richtig.
Ach Gott, also es macht viel mehr Spaß als das, aber es ist eben auch weniger realistisch.
Ja, das hat mir ja schon das Thema. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also mir nicht, aber unseren Frauen schon.
Keinem Mann.
Weiß ich nicht.
Das sage ich jetzt mal ganz sexistisch.
Das ist erstaunlich. Ja, ich weiß nicht, ob die, also an unserer zugegebenermaßen viel zu kleinen Stichprobengröße lässt sich das so belegen, aber die Frage ist, ob das größeren Stichproben standhalten würde.
Ich verstehe nicht, warum man das überhaupt gefallen kann, aber ja.
Ja, wir verstehen das nicht, aber vielleicht kommen jetzt gleich irgendwie, also liebe Hörer und also in diesem Fall wirklich Hörer.
Genau, erklärt uns bitte, das.
Oder meine Hörerinnen, die irgendwie Freunde, Männer, Freunde, Bekannte, was auch immer haben.
Können.
Die in die Kommentare schreiben wollen. Hier mein Kumpel, Freund, irgendwas, Ehemann, schaut das. Oder die Herren, wenn sie selber aus der Deckung kommen wollen. Das würde mich interessieren. Wer von euch schaut The Midwife? Call the Midwife, so hieß es. Gut.
Ja, nee, also insofern durchaus Sehempfehlung. Ist jetzt nicht so meins, aber es scheint da ein Publikum zu geben und also es ist schon amüsant, kann man nicht anders sagen.
Okay. Aber wenn ich jetzt eine Empfehlung aussprechen darf, dann bleibe ich bei The Expanse. Bitte das jetzt zuerst auf Amazon Prime gucken mit Theresa zusammen. Wenn sie Star Trek geguckt hat, dann muss sie das sehen. Nicht so halbherzig zum Einschlafen, nicht so nebenher, mit aufpassen bitte. Und,
ist auch nicht so langweilig wie Blade Runner, meinst du?
Don't get me started.
Da sprechen wir drüber, wenn ich auch den alten Film gesehen habe, weil ich habe nämlich, je länger ich den neuen Film gesehen habe, immer mehr die Überzeugung gewonnen, dass ich den alten doch nicht gesehen habe. Also ich muss ihn noch nachholen.
Die Tatsache, dass du überhaupt da ins Zweifeln gerätst, macht mir Nackenhaare hoch.
Also, nee, der ist, ja, das Problem ist, dass
du überhaupt
so
in Zweifel gerätst, ob du den alten gesehen hast. Wie kann man das denn nicht wissen?
Ja doch, das meine ich aber, weil der so Teil des allgemeinen Gedächtnisses ist, dass man das Gefühl haben kann, ihn gesehen zu haben, weil man Versatzstücke kennt, weil man Teile der Story kennt, weil man Referenzen darauf kennt. Also deswegen kann ich es nicht mehr sagen. Also es gibt auch so Filme, wo es eigentlich egal ist, ob man sie gesehen hat oder nicht, weil man kennt sie halt.
Okay.
Oder?
Na gut, dann ja, ich verstehe das, den Effekt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mich in einen Zustand des nicht mehr beurteilen Könnens bringen würde. Also ich kenne solche Filme, wo ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, ich hätte ihn gesehen, aber ich weiß dann trotzdem, dass ich ihn nicht gesehen habe. Dass es noch ein Level weitergeht, dass ich dann irgendwann selber daran zweifle oder fest davon überzeugt wäre, dass ich ihn gesehen habe, das kenne ich, glaube ich, nicht. Aber ich ahne, wo das dann, hinter welchem Stadium, das ich kenne, das dann kommt. Gut, also, dann haben wir doch Bewegtbild heute noch viel mehr besprochen, als wir eigentlich dachten.
Ja.
Weil wir am Anfang auf der Liste hatten wir irgendwie 2-3 Sachen drauf und dachten, das wird eine kurze Sendung. Aber das wird es ja nie, wenn wir das denken.
Naja, wir sind unter einer Stunde noch.
Ja, noch, aber ist ja auch noch nicht zu Ende, die Liste. der Grund, warum ich eigentlich nichts gesehen habe und du die ganze Zeit geredet hast, ist, dass ich letzte Woche am Wochenende meine Einweihungsparty veranstaltet habe. Beziehungsweise nicht Einweihungsparty. Wenn es meine Einweihungsparty gewesen wäre, hätte ich ja noch alle möglichen Freunde eingeladen. So habe ich tatsächlich ausschließlich Umzugshelfer eingeladen, weil es eigentlich eine Umzugshelfer-Dankeschön-Party war. Und dieses Dankeschön war nötig, denn meine Umzugshelfer haben fies schuften müssen. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Du warst einer davon.
Ja, ich bin auch diesmal wieder, als wir zum ersten Mal hochgingen und ich so unsere Übernachtungsklamotten hochtrug, ist mir wieder eingefallen, warum dieser Umzug so herrlich war. Weil ihr halt einfach im verdammten 100. Stockwerk wohnt und es keinen Aufzug gibt.
Das Erstaunliche ist, wir wohnen nur eine Etage höher, als wir früher gewohnt haben. Und das geht mir trotzdem so, dass ich immer, wenn ich hier oben ankomme, ein kleines bisschen aus der Puste bin.
Ja.
Und das war ich früher eine Etage tiefer nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, okay, eine mehr ist halt höher. Aber irgendwas muss trotzdem anders sein, weil neulich bin ich mit meiner Freundin zusammen hier hochgelaufen. Und dann waren wir einen Treppenabsatz unter unserer Wohnung, also ungefähr genau auf der Höhe, wo wir früher gewohnt haben, und haben beide schon geschnauft. Und dann habe ich genau in dem Moment gesagt, achte mal drauf, jetzt stehen wir hier. Auf der Höhe haben wir früher gewohnt, vor nicht mal ein paar Monaten. Und wir schnaufen beide. Was ist in diesem Haus anders? Warum ist das so? Also vielleicht sind die Treppen steiler oder keine Ahnung, die Etagen sind höher
oder irgendwas. Es ist auch noch schlimmer geworden, dadurch, dass jetzt oben das letzte Stockwerk nicht mehr dunkel ist. Das war ja früher so, weil es ja so draufgebaut wurde, euer Stockwerk.
Ja.
War so das letzte Stockwerk, ist man im Dunkeln die Treppe gestiegen, wie in so eine Kiste.
Ja, stimmt.
Und jetzt haben sie da eben Fenster und sowas und jetzt ist das auch hell und man merkt den Unterschied nur daran, dass es kein Geländer gibt.
Ja, und dass der Fußbodenbelag noch keine Fugen hat und solche Sachen, ja.
Aber irgendwie, wenn man so außer Atem ist, merkt man es nicht so stark und dadurch hat man in diesem ehemaligen letzten Stockwerk, also es ging mir bei einem Hochgehen jetzt am Wochenende so, hat man so das Gefühl, oh Gott, ich bin schon unzählige Stockwerke hoch und es nimmt überhaupt kein Ende. Es geht immer noch so weiter. Also ich habe das dann gar nicht mehr wahrgenommen. Also früher war man immer froh, wenn man in dieser dunklen Kiste war. Da wusste man, okay, jetzt hat man es geschafft.
Ja, okay.
Aber jetzt geht es tatsächlich sehr immer lustig. Noch weiter.
Die haben dadurch, dass wir jetzt einen Aufzug hier bekommen werden, geplante Fertigstellung war im Mai. Heute haben wir jetzt Oktober. Er läuft immer noch nicht. Also, aber die haben den halt davor gebaut, gell? Das heißt, die haben da, wo früher die Fenster waren, haben die halt einen Aufzug hingemacht und dadurch sind da jetzt keine Fenster mehr. Und dann haben sie sich überlegt, ja okay, dann machen wir den Aufzug jetzt den Aufzug dahin, wo die Fenster früher waren, da müssen wir die Wände nicht rausstemmen, weil ist ja alles schon da. Klar, die Fenster waren früher nur hüfthoch so, also die begannen auf Hüfthöhe nach oben und jetzt musste man halt unten auch alles weghauen, haben sie Presslufthammer genommen.
Ja, ist ja nicht so wild.
Ja, nee, ist natürlich nicht so wild, aber jetzt dann haben sie sich auch überlegt, ja okay, jetzt hätte der ganze Flur ja keine Fenster mehr, ist ja auch blöd. Muss man ja irgendwas machen. Das Treppenhaus ist aber auch nach links quasi, die Wand nach links, da ist auch nichts dahinter, also sind keine Wohnungen oder sowas dahinter, da ist auch Außenwelt dahinter. Also kann man da natürlich Löcher reinstemmen und neue Fenster einsetzen. Das hat man dann auch gemacht und deshalb haben wir jetzt neue Fenster an der linken Seite. Und nach vorne hin sozusagen den Aufzug. Jetzt würde man sich ja denken, dass so ein Ingenieur oder ein, wie heißen die, Architekten, dass die das sich vorher überlegt haben, als sie diese ganze Planung gemacht haben und dass sie das wussten, dass sie das so tun werden. Also unten ist jetzt auch die Eingangstür ist auch verlegt worden, die war früher auch dort, wo jetzt der Aufzug steht und demzufolge musste die auch an die Seite verlegt werden, da wo jetzt in den anderen Etagen dann die Fenster sind, ist jetzt der Eingang und da hat man halt überall vom Erdgeschoss bis hoch überall die Wände rausstemmen, also so Löcher reinstemmen müssen für schöne große Fenster. Auch bodentiefe Fenster, ist echt schick geworden, kann man nicht meckern. Was ich nicht verstanden habe, ist, wieso das bei uns oben in der neu gebauten Etage auch so gemacht werden musste. Also die haben eine neue Etage oben auf das Haus draufgebaut und haben die
und dann rausgestellt.
Frisch hingemauert und haben an der Stelle, wo die Aufzugtür hinkommt, haben sie ein Loch gelassen, das sie mit einer Holzplatte versiegelt haben, solange bis der Aufzug dann hingebaut wurde, war da so eine Holzplatte davor geschraubt. Nur an der Stelle, wo das Fenster war, da haben sie eine feste, dicke Mauer neu hingebaut. Und dann ist irgendeiner gekommen und hat da ein riesiges Loch reingepresst, Lufthammer.
Fantastisch.
Und da denkst du dann auch so, das ist ja echt eine Lärmbelästigung der Anwohner, also nicht nur von uns, sondern auch aller anderen Leute im Haus. Die hätten wir uns sparen können.
Und ja, aber da fragt man sich, haben die ganze Fensterreihe von oben bis unten, also Spalte, erst nachträglich reingeplant, nachdem sie gemerkt haben, oh, wird es dunkel? Oder haben sie das obere vergessen? Auszusparen oder? Also, es ist echt erstaunlich.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Vor allen Dingen, weil das ja sehr hoch geht, das Fenster, mussten sie dafür extra noch so eine kleine, ja, da haben sie sich wie so eine kleine Arbeitsbühne nochmal hingebaut, damit diese Presslufthammer-Menschen quasi hoch genug arbeiten konnten. Also es war jetzt auch nicht so, naja, da kommt dann einer beim Presslufthammer und der haut es dann weg, das geht schon, sondern das erforderte noch Vor- und Nacharbeiten. Also das hat Geld gekostet, was echt nicht nötig gewesen wäre. Aber gut, so ist es gelaufen. Naja, der Fahrstuhl läuft noch immer nicht, aber nachdem ich jetzt hier mittlerweile doch einige Wohnate, wir sind im Februar umgezogen, wohne, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt endlich, bevor endgültig Winter ist, muss ich meine Einzugsparty dann doch mal machen und meinen Umzugshelfern das Dankeschön erweisen. Der Grund, warum ich das immer vor mir hergeschoben habe, war, ich wollte eigentlich, zum einen am Anfang hätte ich es nicht machen können, weil die Terrasse nicht fertig war. Die Story hatten wir ja auch, glaube ich, in der Sendung. Und die Terrasse ist dann doch irgendwie, da wollte ich dann doch schon irgendwie, dass die da ist, damit man die benutzen kann für die Party. Und dann war mein zweiter Wille eigentlich, dass der Grill da sein muss. Auch da habe ich ja hier in der Sendung drüber gesprochen, dass ich einen Grill suche. Den habe ich mittlerweile auch gefunden und ein kleines Schnäppchen auf Amazon gemacht. Und ja, jetzt war das alles verfügbar und dann haben wir eine kleine Einzugsparty gemacht und du hast freundlicherweise mit Cocktails machen geholfen, auch wenn es am Ende gar nicht so wild geworden ist.
Nee, es hat irgendwie kaum jemand getrunken.
Und ich habe meinen Grill mit der Party eingeweiht. Es war das erste Stück Fleisch, was auf diesem Grill lag, ist direkt auf der Party auf den Grill gewandert. Burger gab's. Und ich würde sagen, das ist für einen Einstand ganz gut gelungen. Ich weiß nicht, du hast die gegessen, wie fandst du die?
Ich fand die sehr gut.
Okay.
Sehr, sehr, sehr gut. Also das Einzige, haben wir ja schon drüber gesprochen, ich finde, dass die Zwiebeln etwas langsamer und dafür länger hätten garen müssen. Aber deine Flamme war irgendwie sehr stark.
Ja, das stimmt. Dieser Seitenbrenner ist doch ein ganz schönes Monster. Und so sanft vor sich hin köcheln kann der nicht so gut. Außer vielleicht man hätte eine sehr große Pfanne mit sehr viel Zeug drin. Dann geht es vielleicht, aber mit so einer mittelgroßen Pfanne mit irgendwie einer kleinen Handvoll Zwiebeln, die so für zwei Burger gedacht ist, kann der eigentlich nur extrem scharf anbraten und dann direkt schwarz machen.
Du musst vielleicht, wenn man da noch Abstand dazwischen bringen würde, wenn man vielleicht so ein...
Ja, das könnte gehen.
Ich denke jetzt irgendwie so ein metallgitterförmigen Untersetzer, den man dann draufstellt, ja, und darauf
dann hochstellen.
Genau, indem man ihn ein bisschen hochsetzt dann. Vielleicht so.
Das könnte man probieren, ja. Müssen wir mal gucken. Nee, weil wir haben nämlich Burger gemacht mit, ich habe Zwiebeln karamellisiert und dann mit Rotwein abgelöscht. Also die klassische Rotweinzwiebel sozusagen gemacht. Deshalb trinke ich hier heute auch Continental Sour, weil diese Rotweinflasche immer noch offen ist und noch nicht leer. Und dann haben wir noch gemacht Burger mit Feigen und Ziegenkäse. Da habe ich den falschen Ziegenkäse gekauft, glaube ich, aber es war mir auch schon beim Kaufen klar. Nur den ich eigentlich wollte, den gab es nicht in dem Edeka, wo ich war.
Aber der war doch sehr gut.
Ja, aber das funktionierte nicht so. Also der ist nicht zerschmolzen. Dieser Ziegenkäse, den ich da hatte, das war so eine Rolle, die schon in so Scheiben geschnitten war. Und das von der Konsistenz her wie so ein ganz fester Frischkäse. So ungefähr. Und egal wie viel, also ich habe dann am Ende, wenn die Burger-Patties mehr oder weniger durch waren oder also fertig waren, habe ich dieses Ding oben auf den Käse, auf das Patty draufgelegt und habe den Deckel vom Grill wieder zugemacht. Und wenn du das mit Cheddar oder sowas machst, dann zerläuft der halt. Und dann wird es so schön, ja, cremig und legt sich so richtig schön über das Burger-Patty drüber. Und dieser Ziegenkäse ist da komplett resistent. Der reagiert da überhaupt nicht drauf auf die Hitze. Und ich hatte mal eine andere Ziegenkäserolle, die mehr so von der Konsistenz und von der Art her mehr so wirkt wie ein Camembert. Und die zerläuft tatsächlich, weil die haben wir schon mal mit Feigen kombiniert. Deshalb wusste
aber weich wurde es. Also es war schön cremig, war es schon.
Okay.
Also, aber es lief halt nicht, ja, hast recht. Weißt du, was auch sehr schön drüber läuft und dann auch echt lustig aussieht?
Erzähl.
Und auch toll schmeckt, Harzer Roller.
Ja.
Das sieht dann aus, als hätte man so richtig derb aufs Fleisch draufgespuckt. Aber es schmeckt echt gut. Ich habe mal ein Schnitzel, was überbacken wurde mit Harzer Roller, habe ich wohl bekommen. Und das ist echt gut, weil das bringt halt richtig, richtig krassen Geschmack und
ja
und sieht echt kurios aus.
Ich bin auch ein großer Freund von Gorgonzola auf dem Burger. Aber da wüsste ich jetzt im Moment nicht, mit was ich das kombiniere. Also macht man dann einfach nur einen normalen Cheeseburger und nimmt halt Gorgonzola oder gibt es noch irgendwas, was ich da unbedingt dazu tun sollte?
Ja, es gibt irgendwas, was man klassisch mit Gorgonzola kombiniert, aber mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, was. Aber irgendwas gibt es ja.
Ja gut, das lässt sich wahrscheinlich googeln. Also
ja.
Ich habe gemerkt, dass ich noch nicht, aber das wäre auch überraschend gewesen, wenn das am ersten Tag geklappt hätte, dass ich für diese Serienproduktion von Burgern mit unterschiedlichen Dingen obendrauf, weil jetzt hatte ich ja quasi im Angebot den den klassischen Cheeseburger mit Cheddar, den Bacon Cheeseburger, den Cheeseburger mit karamellisierten Rotweinzwiebeln, den mit Pilzen oder den mit Feigen und Ziegenkäse und sämtliche Kombinationen, die sich daraus noch ergeben könnten, die irgendjemand essen will, ob sie Sinn ergeben oder nicht. Und das hat mich moderat überfordert, muss ich sagen, am Grill. Also ich war in der Lage, irgendwie Zwiebeln zu rösten und ich war in der Lage, diese Feigen, die Feigen wurden ja vorher auch noch ein bisschen karamellisiert und in der Pfanne so zu einer halbwegs homogenen Masse zerbraten. Die wurden ja eigentlich einfach frisch geschnitten draufgelegt auf den Burger. Mhm. Und das alles gleichzeitig und dazu noch gucken, dass das Fleisch nicht komplett trocken gebraten wird. Ich merke, dass da Skills erforderlich sind, die ich noch nicht habe. Also das ist definitiv so.
Ich habe jetzt übrigens gegoogelt in der Zeit. Ich weiß jetzt, mit was man Gorgonzola kombiniert. Und das ist auch das, was ich im Kopf hatte. Mit Birnen.
Oh, das ist fantastisch, weil unser Garten hat eine Menge Birnen ausgespuckt dieses Jahr. Und einige davon haben wir noch. Mhm. Ich will das testen.
Ja, mach das. Ja. Ich meine, ist ja vom Geschmacksprofil ähnlich wie Feige und Ziegenkäse, es geht ja so in die gleiche Richtung, so von der Idee her.
Ja, von der Idee her schon, ja. Also Feigen und Ziegenkäse, wusste ich, dass das eine gute Kombination ist, weil wir das vor nicht allzu langer Zeit, als der Feigenbaum angefangen hat, sein Zeug von sich zu werfen, auf Flammkuchen getestet haben. Und das ist auch wirklich toll. Also das haben wir, da haben wir...
Flammkuchen ist so gar nicht meins. Es gibt so ein paar Sachen, die ich echt nicht mag und da gehört Flammkuchen dazu.
Das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt. Hm. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich finde Flammkuchen super, aber Geschmack ist natürlich Geschmack. Also da kann man dann.
Also ich bin auch kein großer Fan von Pizza. Also ja, okay. dieses Prinzip, dieses ein Brot, auf das Sachen drauf gemacht werden und dann schiebt man es in den Ofen, das ist nicht meins. Und Flammkuchen und auch dieses Zwiebelkuchen-Ding, dieses französische, boah, ist fast noch schlimmer. Das hat dann noch dieses säuerliche, der Flammkuchen, das ist ja das mit diesem Quarkzeug oder irgend so ein...
Ja, so ein Creme Fraiche-artiges, irgendwie,
weiß auch nicht genau. So eine saure Pampe, ja. Finde ich ganz schlimm. Dann am besten noch mit so Zwiebelgeruch von so... Also bei dem Zwiebelkuchen, ich finde immer, der riecht nach Schweiß. Ich habe da ganz fiese Assoziationen. Weißt du? Stell dir vor, du musst eine Sache essen, die du gar nicht so gern magst, nämlich Pizza, und die ist mit Schweiß... Und noch ein bisschen säuerlichem belegt. Mmm, lecker.
Also ich krieg direkt Hunger. Nee, ich mag Flammkuchen sehr. Sowohl den originalen mit Speck und Zwiebeln. Ich bin aber auch ein großer Fan von Zwiebeln. Also ich, meine Lieblingspizza ist absurderweise eine Pizza Salami mit Mais und Zwiebeln noch dazu.
Bah.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich da angekommen bin bei dieser Kombination. Aber das ist nach wie vor so das, was ich, wenn mir nichts einfällt und ich schaue schon immer auf die Karte und die zweitbeste Wahl ist dann meistens schon irgend sowas mit Rucola und Büffelmozzarella oder so. Da habe ich schon auch, da finde ich schon auch was Leckeres meistens auf der Karte. Aber wenn ich so über die Kartendinger so drüber gucke und denke mir dann nur so, nee, behalt mal deinen Formvorderschinken und deine Dosenpfirsiche, deine Dosen.
Ananas.
Dosen Ananas und Dosen Champignons.
Liebe ich beides.
Nee, um Gottes Willen. Dann bin ich schnell wieder bei meiner Standardkombination und die Antwort von ganz vielen Pizzadiensten ist dann immer Mais Hammernet. Und dann denke ich mir so, nee, dann ist schon wieder alles falsch, dann bin ich eigentlich schon enttäuscht.
Ich habe gestern eine Pizza Hawaii gegessen, also wir haben gestern Pizza gemacht zu Hause.
Ich denke, du hast immer Pizza Hawaii. Was ist denn da los?
Ja, manchmal muss es dann ja mitessen, das hilft ja nichts. Und wir hatten nachmittags Maroni geröstet, der Lucius im Wald gesammelt hatte.
Kann man auch toll auf den Grill machen.
Genau, könnte man, ja. Und da waren noch ein paar übrig und die habe ich mir dann zusätzlich auch auf meine Hawaii-Pizza so drüber gestreuselt. Das war auch sehr gut.
Mit einer Reibe oder in ganzen Brocken?
Nee, so in so Brocken, die so ein Viertel Kubikzentimeter hatten etwa.
Viertel Kubikzentimeter, also okay, ja, okay.
Ja, so, ja. Und was wollte ich eigentlich noch sagen? Habe ich jetzt vergessen. Egal, ich trinke den Federweiße dazu. Zu Zwiebeln. Ich vertrage Zwiebeln nicht besonders gut. Also ich kriege da irgendwie so wie nennt man das? So sauer aufstoßen oder so.
Okay.
Irgendwie, keine Ahnung, vertrag's halt nicht sehr gut, aber ich möchte mich darauf gar nicht rausreden, denn ich mag's auch einfach überhaupt nicht. Also, und zwar alle Zwiebelpflanzen. Außer, einzige Ausnahme sind Zwiebeln, die so schön lange durchgeschmurgelt sind. Also so, wie nennt man das? So Schmorzwiebeln.
Ja.
Was du ja im Endeffekt da auch gemacht hast.
Ja,
ne?
Ja.
Aber wenn die noch so ein bisschen Biss haben, dann finde ich es absolut ekelhaft.
Das kann ich eigentlich erklärt, wieso du mit den Zwiebeln, mit den Rotweinzwiebeln nochmal zurückgekommen bist.
Genau.
Und gesagt hast, ja, die müssen noch mehr.
Ja, genau. Ertrage ich überhaupt nicht.
Okay. Also ich hatte ja dann mich entschuldigt, weil die letzte Menge Zwiebeln, die noch quasi geschnitten roh bei mir draußen rumlagen am Grill, die habe ich dir dann gegrillt, weil du gesagt hast, du willst nochmal Rotweinzwiebeln, nochmal ohne Burger, einfach nur die Rotweinzwiebeln. Genau. Dann habe ich die
das finde ich super.
Ja, dann habe ich die gemacht und habe die reingebracht. Und du warst gerade nicht an deinem Platz, dann habe ich die hingestellt an deinen Tisch und habe deiner Frau gesagt, so hier, er wollte ja nochmal Rotweinzwiebeln, da sind sie. Und ich habe dann noch gesagt, sag ihm mal, es sind nicht so wahnsinnig viele, das war alles, was noch vorgeschnitten war. Wenn er wirklich noch mehr will, dann müssen wir nochmal Zwiebeln schneiden. Und da hat sie gemeint, es ist besser für uns alle.
Nee, damit meinte sie aber, dass ich davon pupsen muss. Und da hat sie auch recht. Nee, aber es geht mir tatsächlich mit, also dieses, dass ich es nicht mag und vor allem, dass ich es auch nicht vertrage, geht mir mit so gut wie allen Zwiebelschanzen so. Also es bei Lauch, selbst bei Schnittlauch, Knoblauch esse ich roh nicht, deswegen weiß ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht mag bei so Flammkuchen. Da ist ja häufig so Frühlingszwiebel oder so ein Kram mit drauf.
Du verpasst ein ganzes Kontinuum von tollen Dingen.
Ja, mag ich überhaupt nicht. Und ja, und ich vertrage es auch nicht. Weißt du, das ist dann so, wenn ich so eine Frühlingszwiebel, die ist ja nie durch. Ja, die ist ja, ja,
die
immer,
muss ja die
immer
so durch, ein bisschen. Das soll so.
Genau, also die hat ja immer so ein bisschen, weißt du, dann habe ich halt, dann stößt mir diese Zwiebelscheiß auf und ich muss pupsen, ja, also totaler Spaß.
Okay.
Nee.
Die Zwiebel und der Herr Perner werden keine Freunde mehr.
Nee, wir werden keine Freunde. Aber ich möchte mich da nicht drauf rausreden, dass ich nicht vertrage, sondern ich mag das auch einfach nicht. Also so stehe ich auch zu.
Okay, gut. Jetzt habe ich natürlich diesen Grill für viel Geld erworben.
Und für wenig Geld.
Naja, gut, okay. Ja, für den Vergleich, was ich bekommen habe, habe ich ihn für wenig Geld erworben, aber ich muss jetzt auch gar nicht breit treten, wo ich den gekauft habe. Das Angebot gibt es leider eh nicht mehr. Aber jetzt muss ich ihn natürlich auch benutzen.
Mhm.
Und jetzt ist natürlich sozusagen die heilige Trinity des Barbecues, also Pulled Pork, Brisket und die Spare Ribs.
Die sind Briskets?
Das ist quasi eine lang geschmorte Rinderbrust, die dann auch mit so einem Rub vorher eingerieben wird, damit sie sehr würzig wird und ja, dann 24 Stunden vor sich hin schmort oder keine Ahnung, irgend
so
eine.
Aber so lange kannst du doch gar nicht mit deinem Gas, oder?
Ja, keine Ahnung.
Hast du nicht irgendwas gesagt von wegen 6 Stunden oder sowas?
Ich hatte mal ausgerechnet, ich habe eine 8 Kilo Gasflasche dran gehängt. Er würde theoretisch auch eine 11 Kilo Gasflasche nehmen. Eine 8 Kilo Gasflasche bei die 6 Stunden, die ich da ausgerechnet hatte, oder 6,5 Stunden, ist, wenn ich alle Brenner voll aufdrehen würde.
Ah, okay.
Aber das machst du ja nicht. Also nee. Zum einen die beiden Außenbrenner nicht und zum anderen würdest du, wenn du so ein Brisket machst, machst du nur 2 von denen. Also ich habe 3 Brenner hat der Gas.
Ja, und eher ganz schwach, oder?
Genau,
ja,
die drehst du im Grunde auf die niedrigste Stufe.
Ja, sonst hast du ja Kohle.
Exakt,
wenn genau. Stark 24 Stunden ist halt...
Ja, nee, das würdest du nicht machen. Da wäre Kohle, also nach einer Stunde wäre alles schwarz.
Genau. Na,
wahrscheinlich nach einer halben. Aber genau. Und es wäre ja theoretisch auch kein Problem, wenn das Gas ausgehen würde. Wenn du das sinnvoll berechnen könntest und wüsstest, wann das der Fall ist, müsstest du halt einfach nur eine Ersatzflasche parat haben und möglichst schnell umschrauben. Also auch das wäre ja machbar.
Meinst du, dem Fleisch macht das was, wenn es mal eine halbe Stunde kalt wird?
Eine halbe Stunde, wie lange brauchst du, um eine Gasflasche zu wechseln?
Naja, wenn du es nicht merkst, dass es leer war.
Klar, wenn du es nicht merkst, aber du hättest ja dann, also man hat ja dann so zum Beispiel so einen Funk.
Ja, aber ernsthaft, meinst du, es macht was, wenn du sowas Langschmorendes machst? Das ist auch bei einem Gulasch, das ist auch nicht so schlimm, wenn es mal kalt wird, dann wärmst du es halt wieder auf, oder?
Das ist tatsächlich eine Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Also, die Barbecue-Enthusiasten würden wahrscheinlich protestieren, aber die Frage ist, ob das rein physikalisch von den chemischen Reaktionen oder chemikalisch in dem Fall dann sozusagen, ob das was...
Ich meine, klar, du darfst natürlich nicht so lang warm abkühlen lassen, dass dann irgendwelche Zersetzungsprozesse anlaufen können, das ist klar, aber dass es mal eine halbe Stunde kalt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Problem ist. Aber ich bin auch kein Barbecue-Profi.
Ja, nee, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ich sag mal, es gibt ja solche Funkthermometer, die dann, also die besseren von den Dingern, Stefan hat glaube ich so ein Hightech-Teil, da kannst du auch so einen Temperaturkorridor quasi eingeben, oder so stelle ich mir das zumindest vor von dem, was er mir erklärt hat, und das alertet dich dann, wenn es zu heiß oder zu kalt ist. Und dann fängt das an zu piepsen und dann weißt du halt, okay, ich muss rausgehen, weil, keine Ahnung, der Brenner muss runtergedreht werden oder, oh, das Gas ist alle, ich muss rausgehen und muss eine neue Flasche anschließen, weil es wird zu kalt. Dann würdest du das möglicherweise dann relativ schnell merken.
Ja.
Und die Frage jetzt an die Hörer ist aber, was habt ihr noch für Ideen? Was muss ich unbedingt machen mit diesem Grill, abseits dieser drei Klassiker? Und der Burger. Wahrscheinlich kommt jetzt der erste Vorschlag, ist das Bierhähnchen. Das Bierdosenhähnchen.
Wo eine Bierdose reingesteckt wird oder so,
ja? Ja, das Hähnchen muss ja irgendwie sozusagen auf dem Grillrost aufgestellt werden. Und da ist dann so der Klassiker, dass du das auf eine Bierdose stellst. Und die ist dann auch noch voll. Die machst du dann auch noch auf, die Bierdose. Und steckst das Hähnchen auf die volle Bierdose und dann verdunstet das Bier so langsam und macht auch noch irgendwie Dinge mit diesem Hähnchen. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gegessen. Das klingt ganz lustig, aber ich habe in der Familie Leute, die sehr ungern Geflügel essen. Und ich glaube, alleine könnte ich es nicht essen.
Ich liebe Hähnchen.
Ich persönlich mag Hähnchen auch ganz gern, aber ich glaube, ich würde dann einfach tatsächlich vielleicht irgendwie eine Hähnchenbrust kaufen und das irgendwie grillen und das reicht mir dann. Ich glaube, mit einem Pulled Pork oder mit einem Brisket oder ja, Spare Ribs, es kommen ja auch, glaube ich, auch nicht so gut an. Die muss ich auch alleine essen, aber da ist ja eh nicht so viel dran, das geht dann schon. Und Partys hat man halt nicht dauernd, ne? Und bei Partys ist auch wieder so eine Sache, solche 24 Stunden oder 8 Stunden oder 10 Stunden Langläufer für Partys.
Und dann wird's nichts.
Entweder wird's nichts, eine Katastrophe, oder es ist dann plötzlich alle und die Leute sagen, gibt's noch was? Und dann nächste Katastrophe. Genau. Also
absolute Scheiße.
Schwierig, ja. Kann man wahrscheinlich im Endeffekt nur machen, wenn man irgendwie 2-3 Gäste hat, aber nicht, wenn du 30 Gäste hast. Dann ist das einfach nichts. Aber ja, so ist das. Jetzt muss ich mal probieren und testen. Ich habe ihn jetzt der Party sauber gemacht. Das ernüchtert dann schon ein bisschen.
Macht nicht so viel Spaß.
Ist halt viel Arbeit. Ich meine, allein die Tatsache, dass es drei Roste hat, die sauber zu machen, dauert einen Augenblick. Und dann der ganze Innenraum. Mir ist durchaus bewusst, dass die Leute auf den ganzen YouTube-Kanälen alle sagen, es ist ein Grill und kein Labor. Mach die Roste sauber, ignoriere den Innenraum, aber ja, es ist halt ein nagelneues Gerät. Ich nehme an, diese Attitüde werde ich mir irgendwann noch zulegen. Für den Moment war mir es ein Bedürfnis, ihn wieder sauber zu kriegen. Das ist mir nicht perfekt gelungen. Da sind durchaus die ein oder andere Stelle im Innenraum, wo man sagt, naja, das da ging nicht ab, aber ist gut genug. Und das wird dann irgendwie mehr und mehr und mehr werden. Und irgendwann wird der innen aussehen, wie alle Gasgrills innen aussehen. Wie es so ist, wenn es neu ist, dann versuchst du es erstmal in diesem Zustand zu erhalten. Das gelingt dir natürlich nicht. Ich nehme an, mein Putzwahn wird ein bisschen nachlassen in Zukunft. Und ich werde mich dann auf die Roste, die das Essen berühren, beschränken. Aber so ist es halt. Für den Fall, dass jetzt in den Kommentaren jemand fragen wollen würde, was denn für ein Modell geworden ist, nachdem ich ja damals auch den Aufruf gestartet hatte, mir Empfehlungen zu geben. Ich habe einen Rösle Grösle Videro GS3 gekauft. Also ein Gasgrill mit drei Brennern und einem Seitenbrenner und einer Sizzle Zone auf der anderen Seite. Damit hat er im Grunde alles erfüllt, was ich haben wollte. Ich wollte drei Brenner haben, damit ich eine schöne indirekte Grillmöglichkeit habe, wo du Dinge in die Mitte legst und den rechten und den linken Brenner anmachst und dann in der Mitte so eine Zone von indirekter Hitze hast, die sehr gleichmäßig ist, weil sie von beiden Seiten kommt. Und der Seitenbrenner, den wollte ich haben, damit man so Sachen wie eben diese karamellisierten Zwiebeln und so irgendwie zubereiten kann, ohne dafür in die Küche rennen zu müssen. Und die Sizzle Zone, die hätte ich jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste gehabt, aber die ermöglicht halt, das ist so ein Keramikbrenner, der irgendwie extremst heiß wird. Also die können irgendwie so 800 Grad oder so, liest man immer wieder. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber das steht immer überall. Damit kannst du also Sachen machen wie entweder nochmal eine Pfanne draufstellen und ihn als klassischen zweiten Seitenbrenner benutzen. Das geht auf jeden Fall. Die andere Variante, die du da machen kannst, ist auf diesen 800 Grad ein Steak wirklich extrem hart anbraten und damit eine sehr schöne dunkle Kruste kriegen, ohne dass es im Inneren des Steaks schon nennenswerte Veränderungen gibt, weil du halt so viel Hitze aufbringst, dass die Außenseite quasi verbrennt, bevor es innen heiß wird. Und damit ermöglichst du dir dass du quasi so ein Steak hast, was außen wirklich schon diese ganz schönen tiefen Röstaromen hat, schön tiefbraun ist und innen trotzdem noch total rosa. Und wenn du das auf niedrigere Hitze machen würdest, dann hättest du halt das Problem, bis es außen so tiefbraun ist, wie du das gerne hättest, damit es richtig schön aussieht, so wie du es aus dem Steakhouse kennst, ist es innen dann halt schon durch und trocken. Und diese enorme Hitze kriegst du auf einem normalen Grill dann halt schwer nur hin. Also das geht schon irgendwie, aber nicht so richtig geil. Und auf diesem Keramikbrenner mit 800 Grad und sehr tief runtergestelltem Rost kriegst du es halt hin, dass du die Außenseite sehr dunkel kriegst und innen drin ist es dann halt noch fast roh und dann legst du es in die indirekte Hitze und wartest, bis die Innentemperatur an dem richtigen Punkt ist und dann hast du halt best of both worlds und ja, besser kriegst du es wahrscheinlich nur hin, wenn du noch einen Sous-Vide-Garer dazu nimmst. Das ist dann so das letzte Level, aber so ein Ding habe ich noch nicht. So viel zum Thema Grills und Party. Ja, so richtig saufen wollten sie nicht, ne? Cocktails mäßig. Nee,
gar nicht. Gar nicht.
Ja, auch schade. Ich meine, einige Leute sind mit den Öffentlichen gekommen, damit sie trinken konnten, aber der eine muss den nächsten Morgen arbeiten und hat einen Job, bei dem er eine ziemliche 0,0% Policy hat. Der andere war auf Antibiotika und ja, im Endeffekt gab es zwei Leute, die was getrunken haben, plus uns beide.
Ja. Ja, nee, das war tatsächlich ein bisschen ernüchtert. Aber gut, ist wie es ist und dann, ja, wir haben trotzdem Spaß gehabt.
Ja, was mache ich jetzt mit den ganzen Limetten? Das ist die eigentliche Frage.
Das ist tatsächlich, ich würde es anders machen, als du es mit der Zitrone gemacht hast. Nämlich, ich würde sie in Eiswürfel machen, dass du kleine Portionen hast.
Ja.
Und dann ein Eis, weil du hattest einen großen Block Zitronensaft vorher und den hast du jetzt aufgetaut, weil du dachtest, wir werden ordentlich was machen. Ja. Und haben wir halt nicht.
Das stimmt.
Deswegen.
Aber wie machst du das dann, wenn du jetzt, also mal jetzt als Tipp für die Hörer, also ich hatte jetzt Zitronensaft, klar, der war von irgendeiner anderen Party mal übrig, also da waren Zitronen übrig, da habe ich die alle ausgepresst und habe die in einen Tupperbehälter gefüllt und habe den eingefroren. Und jetzt war die Party, stand an, da habe ich den Tupperbehälter einen Tag vorher aus dem Tiefkühler geholt, habe ihn in den Kühlschrank gestellt und habe ihn langsam vor sich hin auftauen lassen. Und bis zur Party war er halt komplett flüssig. Und hat mit Zitronensaft von vor anderthalb Jahren oder so. Wenn du jetzt Eiswürfel machst, wie, also klar, du presst alle Zitronen und Limetten aus, machst sie zu Eiswürfeln, aber wie gehst du dann beim Auftauen vor? Woher weißt du 24 Stunden vorher, wie viele von den Dingern du auftauen sollst?
Das weißt du gar nicht. Also die tauen ja viel schneller auf, gell? Also wenn du die also in der Regel mache ich das eher so für mich dann, gell? Wenn ich mir einen Drink machen will und habe keine Limette da, dann nehme ich eine von diesen eingefrorenen Eiswürfeln, ja? Und da habe ich ja in der Regel auch ein bisschen mehr Zeit, ja, also weiß ich, vielleicht auch mal eine Viertelstunde oder so. Und dann mache ich die Zutaten in den Shaker und auch diesen Eiswürfel-Limettensaft. Das ist ja definiert, wie viel das ist. Und dann lasse ich das auftauen. Und dann lasse ich das eben ein paar Minuten stehen, 5 Minuten, 10 Minuten stehen. Und dann ist das aufgetaut. Dann ist natürlich die Flüssigkeit, wenn man es ganz streng nimmt, ein bisschen zu kalt. Das heißt, wir werden dann hinterher ein bisschen weniger Schmelzwasser haben. Das heißt, ich muss dann vielleicht den Drink 2 Minuten länger im Eis stehen lassen, damit er ein bisschen nasser wird, damit er eben nicht zu stark wird. Aber im Endeffekt lasse ich den Limetten-Eiswürfel im Sprit auflösen. Also.
Aber das heißt, für eine Party mit Massenproduktion ist es eigentlich auch irgendwie ein bisschen unpraktisch.
Genau, dafür ist es unpraktisch. Dafür sind frische Limetten besser, die man dann eben auspresst und zu Eiswürfeln macht und dann so an so Tagen wie jetzt verbraucht.
Ja, aber jetzt.
Eigentlich für die Aufnahme perfekt, weil da könntest du in der Zeit, wo wir über den ersten Film reden, könnte der Eiswürfel auftauen.
Ja, das stimmt. Ich habe hier immer so einen Thermobehälter stehen, damit die Eiswürfel es gerade nicht machen, auftauen. Aber ja, in dem Fall wäre das dann genau gewünscht. Da müsste man dann irgendwie den Limetten-Eiswürfel schon hier liegen haben. Ja, das ist. Ja, okay. Also noch sind die Limetten in der Küche. Ich werde die mal nochmal betrachten und möglicherweise vereiswürfeln.
Sehr gut. Naja, dann sehen wir jetzt betroffen den Vorhang zu und alle Fragen beantwortet.
So ist es. Das war Folge 602 und auf sneakpod.de oder bei Twitter, Facebook, Instagram findet ihr uns, um uns zu kontaktieren und mit uns über diese Themen der Sendung zu reden, und wir danken fürs Zuhören. Bis dahin.
Ach genau, eins möchte ich noch Entschuldigung. Ich wurde gefragt, wo man das Video sehen kann oder ob man das sehen kann von meiner Lidl-Aktion, drei Minuten kostenlos einkaufen. Das habe ich auch auf unseren Instagram-Account geladen, beziehungsweise die Teile, die keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt und sehen wollt, dann unser Instagram-Account.
Genau, perfekte Werbung an der Stelle. Da könnt ihr hingehen, und Kommentare nehmen wir auf all diesen Kanälen entgegen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.